Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 77 für den Mai 2024. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind gut reingekommen in das Sommersemester und ein paar Feiertage gibt es jetzt auch noch, aber es ist, glaube ich, auch eine gute Zeit, um Jura zu studieren. Insgesamt und natürlich auch konkret für Sie. Ich gebe mir Mühe, mit der monatlichen Fußnote ein wenig Würze dazu zu tun, mit Blick auf die bekannten Themen, einerseits Gesetzgebung, dann aber auch Literatur und Rechtsprechung. Und wir starten sofort rein mit dem Thema Gesetzgebung. Da ist ein kleines neues Projekt aus dem Justizministerium verlautbart, das wahrscheinlich in dieser Legislatur auch noch unproblematisch durchgeht und das Sie gut nachvollziehen können mit dem Basiswissen zum Zivilprozessrecht und zum Gerichtsverfassungsrecht. Wann immer Sie schon mal ZBO gehört haben, sind Sie ja grundsätzlich vertraut mit den wesentlichen Punkten, die Sie bei der Zulässigkeit einer Klage zu prüfen haben. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, welches Gericht ist zuständig. Und da geht es natürlich um den Ort, es geht aber auch um die Instanz. Und an dieser Stelle möchte der Gesetzgeber im Gerichtsverfassungsgesetz einige Paragraphen ändern, ein wenig abändern, die Sie wahrscheinlich schon gut kennen, nämlich den Paragraphen 23 und den Paragraphen 71. Das sind die wesentlichen Paragraphen, wenn es im Zivilrecht darum geht, ob die Amtsgerichte oder die Landgerichte zuständig sind. Das fasst der Gesetzgeber jetzt an. Jedenfalls gibt es einen entsprechenden Gesetzgebungsentwurf zur Änderung des Zuständigkeitsstreits der Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen und zur Änderung weiterer prozessualer Regelungen, wie es komplett heißt. Ich verlinke Ihnen natürlich, wie immer, die Gesetzgebungsdokumente auf den Seiten des Justizministeriums und sage Ihnen im Wesentlichen, worum es geht. Sie haben ja bisher immer gelernt, dass die Amtsgerichte zuständig sind für Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 5.000 Euro. Dieser Streitwert soll angehoben werden und zwar auf die neue Zahl von 8.000 Euro. Das, denke ich, muss man wissen, damit man es nicht versehentlich blind falsch macht. Was interessant ist, man kann das so grundsätzlich nachvollziehen, Inflation und so weiter und Stärkung vielleicht nochmal der Amtsgerichte, wann groß anfängt, sodass es zu den Landgerichten soll, das ist relativ, da ist es grundsätzlich nachvollziehbar, wenn man das Ganze ein bisschen betragsmäßig nach oben korrigiert. Was allerdings interessant ist, und darauf weisen jetzt bereits erste Stellungnahmen hin, dass offenbar diese Zahl von 8.000 Euro völlig aus heiterem Himmel kommt. Es gibt noch nicht mal Vorstellungen dazu, wie viele Verfahren das jetzt sind, die in diesen Zuständigkeitsstreitwert zwischen 5.000 und 8.000 Euro fallen, die also früher zu den Landgerichten gekommen wären und jetzt dann künftig zu den Amtsgerichten kommen sollen. Und es ist auch unklar, zu welchen personellen Konsequenzen das in der Justiz führt. Man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass dann entsprechend neue Richterstellen entweder verschoben werden von den Landgerichten zu den Amtsgerichten oder aber neue Richterstellen an den Amtsgerichten geschaffen werden. Davon ist jedenfalls noch nichts zu hören. Da weiß ich nicht, ob die Amtsgerichte sich uneingeschränkt darauf freuen. Und der Richterbund kritisiert auch schon, es gibt noch ein paar andere Streitwertgrenzen in der ZPO. Vielleicht kennen Sie diejenige des 495a ZPO, das vereinfachte Verfahren für Bagatellen bis 600 Euro. Diese Grenze soll zunächst jedenfalls nicht angefasst werden. Und da fragt man sich ja, wie passt das alles irgendwie zusammen? Eine weitere Regel, die sich in dem Gesetzentwurf findet, ist, dass es nicht nur vom Streitwert her mehr Zuständigkeiten gibt für das Amtsgericht, sondern auch von der Materie her. Das ganze Nachbarrecht soll zukünftig vor den Amtsgerichten stattfinden, also insbesondere Streitigkeiten aus den Paragraphen 906 folgende BGB und 1004. Sie kennen das, Unterlassungsbeseitigungsansprüche zwischen Nachbarn wegen unzulässiger Emissionen, Überbau oder was es da sonst noch alles geben kann. Das, glaube ich, ist sinnvoll, dass das möglichst lokal, örtlich passend passiert und nicht auf einem Landgericht, das drei Städte weiter ist, sondern möglichst in dem kleinen räumlichen Kontext. Ich glaube, dafür wird es wahrscheinlich nur Beifall geben. Immerhin, im Gegenzug gibt es auch bestimmte Zuständigkeiten, die dann an die Landgerichte verschoben werden. Dort sieht man in dem 71 GVG jetzt schon bestimmte Spezialkammern, die da eingerichtet werden. Da sollen einfach noch weitere hinzukommen, insbesondere der ganze Bereich der Arztsachen, also Behandlungsverträge. Wenn es da irgendwie schief geht mit einer Operation und daraus ein Streit entsteht, das soll wohl auch mit Blick auf die deliktsrechtlichen Folgen vor die Landgerichte, vor eine Spezialkammer gehen. Und was es ebenfalls vor den Landgerichten geben soll, das deutet sich ohnehin jetzt schon an, sind Pressesachen, die sollen gar nicht erst in die Zuständigkeit der Amtsgerichte fallen, selbst wenn der entsprechende Streitwert unterhalb von dann 8.000 Euro und einem Cent liegt. Haben Sie es generell auf dem Schirm, vor allen Dingen auch diejenigen von Ihnen, die examensnah sind, passen Sie ein bisschen auf, dass Sie diese Wertgrenze von 5.000 Euro nicht blind umsetzen. Da kommt es dann ein bisschen darauf an, für wann der Übergang geplant ist. Wahrscheinlich hängt es ja davon ab, wann das Ganze im Gesetzblatt veröffentlicht wird und welche Klagen bis dahin erhoben wurden. Aber ab dem Stichtag dann danach gelten eben die neuen Grenzen. Wenn Sie danach Examen schreiben, müssen Sie halt ein bisschen aufpassen. Zweiter Punkt dieser 77. Fußnote ist die Literatur. Was gibt es zu lesen? Erstmal etwas, was vielleicht im ersten Zugriff schwer wirkt, aber womit ich gerade diejenigen von Ihnen, die schon ein bisschen weiter unterwegs sind und die eigenständige Forschungsprojekte entwickeln, ein bisschen ermutigen möchte. Ein Beitrag aus der Feder von Johannes Kruse aus dem aktuellen ACP, Archiv für die zivilistische Praxis. Wie Sie ja wissen, nicht über Beck Online zugänglich, aber über den entsprechenden Moore-Siebeck-Zugang. Und das müsste eigentlich auch in allen Ihren E-Bibliotheken frei verfügbar sein. Jahrgang 2024, Seiten 38 bis 97. Und der Beitragstitel ist denkbar kurz und sagt eigentlich schon relativ viel, nämlich Paragraph 313 BGB in Zahlen. Judex non calculat lernt man und ist vielleicht, hat sich ganz bewusst gegen ein Mathematikstudium entschieden und ist dann vielleicht etwas überrascht, dass man doch hier und da auch im Jurastudium und erst recht später in der juristischen Praxis Zahlen antrifft. Ja, muss ich Ihnen sagen, das ist tatsächlich so. Und jetzt gibt es gerade neuerdings, wo man anfängt, auch mit Software, mit Computer ein bisschen das Recht zu versuchen, zu berechnen, gibt es mehr und mehr Leute, die sagen, ja, lass uns doch mal ein bisschen das Recht vermessen und lass uns mal ein bisschen mehr zählen. Wir wollen natürlich nicht Argumente zählen und sagen, 5 Argumente gegen 3, das ist eine Überzahl, also wird der mit den 5 Argumenten obsiegen. Das wäre gerade das Judex non calculat, was Sie auch gelernt haben. So sollen wir nicht zählen als Juristen, aber in vielerlei anderer Hinsicht kann man vielleicht doch einmal sagen, welche Argumente sind häufiger, welche werden weniger gebraucht. Und genau das ist der Impetus von Johannes Kruse in diesem Beitrag. Paragraph 313, wissen Sie, Störung der Geschäftsgrundlage. Was Sie vielleicht gar nicht mehr so wissen, ist, dass es den nicht ewig schon gibt, sondern früher war das einfach eine Lehre in der Rechtsprechung, die erst Anfang des 21. Jahrhunderts kodifiziert wurde. Und jetzt hat sich Kruse also angeschaut, was gibt es seitdem für BGH-Entscheidungen zu § 313 BGB? Natürlich großes Thema in der Corona-Krise, aber auch vorher schon immer mal wieder in der Rechtsprechung. Und er ist mit den direkten und indirekten BGH-Entscheidungen, also die sich unmittelbar damit befasst haben und die dann vom BGH auch zitiert wurden, auf über 400 Entscheidungen gekommen und hat sich dann ganz viele Sachen angeschaut, wie diese Entscheidungen laufen, hat festgestellt, dass wenn sich jemand auf § 313 BGB beruft, dass das nur, möchte man sagen, zu 18% erfolgreich war. Schaut sich aber vor allen Dingen auch ganz viele verschiedene Argumentationsmuster an und analysiert, welche davon mehr Erfolg versprechen, welche weniger. Ich finde das einfach als Forschungsansatz wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, ob das examensrelevant ist bis in die letzte Untergliederung, was Kruse da schreibt, aber das will es vielleicht auch gar nicht sein, das muss es auch gar nicht sein, sondern interessant erstmal, dass da jemand sich so einen Paragraphen rausnimmt und mal versucht, ein bisschen mit Zahlen abzuschätzen, wie der in der Rechtsprechung behandelt wurde. Unterm Strich für Sie, insoweit dann vielleicht doch examensrelevant und bestätigt das die Vermutung, dass man bei 313 BGB über die drei Elemente, die Sie da bei der Störung der Geschäftsgrundlage kennengelernt haben, sehr kritisch sein muss und nicht leichtfertig diese Vorschrift bejahen muss. Also, dass sich da wirklich was grundlegend geändert hat in den Rahmenbedingungen eines Vertrages und dass dann nachgewiesen werden kann, dass der Vertrag so nicht geschlossen worden wäre, wenn man das gewusst hätte und vor allen Dingen aber, dass das auch noch so krass schief ist, dass es für eine Seite unzumutbar ist. Das ist extrem selten und eben kommt noch nicht mal in einem Fünftel der Fälle vor. Man muss also vielleicht auch später, wenn Sie als Anwältin tätig sind, sehr genau begründen und sehr gut überlegen, ob man diese Karte tatsächlich ziehen möchte. Das Ganze mit dem Vermessen des Rechts wird natürlich auch in vielen anderen Bereichen noch interessant. Wenn Sie sich zum Beispiel überlegen, was manche versuchen, an Erfolgsaussichten einer Klage heutzutage abzuschätzen mit Hilfe von Zahlen, da können Sie eine sogenannte Prozessrisikoanalyse machen, da können Sie eine Baumstruktur unter einen Konflikt legen und sagen, es hängt von 3, 5 oder 10 Entscheidungen ab, ob das Gericht zu meinen Gunsten oder gegen mich entscheidet. Und da muss ich dann mit Wahrscheinlichkeiten rechnen dafür, dass der BGH meiner Rechtsauffassung zuneigt oder nicht. Und da war es schon immer schwierig zu sagen, naja, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Gericht meiner Meinung folgt oder nicht? Und da kann das Zählen von Entscheidungen zumindest mal ein erster Indikator sein. Wie gesagt, Judex non calculat, nicht der finale Indikator, aber ein kleines Puzzlestückchen, mit dem vielleicht auch dann die Rechtspraxis in Zukunft etwas häufiger arbeiten wird. Natürlich könnte man so vielleicht das ganze BGB vermessen, das kann niemand leisten, aber vielleicht gibt es sogar in der Zukunft noch mehr Aufsätze zu so den spannendsten Paragraphen des BGB. Insoweit wäre jetzt der Beitrag von Johannes Kruse sicherlich auch ein Muster dafür, wie man auch an anderen Stellen noch Erkenntnisse schöpfen kann. Ein zweiter Beitrag habe ich für Sie rausgesucht und der ist unkonventionell. Er stammt aus der Feder von Charlotte Hoppen. Und direkt am Titel sehen Sie schon, dass das kein klassischer juristischer Zeitschriftenbeitrag ist, nämlich wie du die Online-Casino-Fälle im Examen löst. Denken Sie sich, das ist wahrscheinlich jetzt nicht in der Neuen Juristen-Wochenschrift erschienen, ist es auch nicht tatsächlich. Vielleicht haben Sie von dem Thema Online-Casino-Fälle aber schon mal gehört. Das ist eine der Klagewellen, die jetzt gerade so anläuft vor den Gerichten. Gerade ist die erste große BGH-Verhandlung abgesagt worden, weil ein Online-Glücksspielanbieter offenbar, so munkelt man, die Revision weggekauft hat, weil er gesagt hat, ich habe hier sowieso keine Chancen und ich will keine ungünstige Präzedenz haben vor dem höchsten deutschen Zivilgericht. Das sind aber Fälle, Sie wissen, Dieselskandal waren ein bisschen so die Fälle, die jetzt in den letzten 10 Jahren gelaufen sind, die immer noch nicht vorbei sind, aber es wird natürlich weitere Klagewellen geben. Und das mit den Online-Casinos, wo halt arme Schlucker, möchte man fast sagen, irgendwie in so eine Art Sucht reinrutschen und ihr ganzes Vermögen verspielen. Das war so klassisch. Vor 5 Jahren, wenn man sich das angeschaut hat, hat man gesagt, da gibt es nichts zurückzuholen. Das Geld ist eben passé, es ist verspielt. Heute würde man sagen, weil einzelne findige Leute gesagt haben, hey, da müsste doch eigentlich was gehen. Wenn das verboten war, dann ist es mit 817 BGB schwierig. Und dann ist es doch vielleicht möglich, einen nichtigen Vertrag, wenn der Glücksspielvertrag nichtig war, weil er gegen irgendeine öffentlich-rechtliche Glücksspiel-staatsvertragliche Vorschrift verstoßen hat, dann die Glücksspieleinsätze wieder zurückzuholen zugunsten derjenigen, die da vielleicht mehr oder minder glücksspielsüchtig ihr ganzes Geld gelassen haben. Also bereicherungsrechtlich das Ganze rückabzuwickeln. Und das trifft jetzt auf eine immer freundlichere Rechtsprechung. Und da ist es dann, glaube ich, wenn wir sagen, ich denke, es ist nicht ganz der neue Dieselskandal, aber doch ein kleines Dieselskandälchen in neuem Gewand. Wenn das so ist, dann werden wir sehr viel auch untergerichtliche Rechtsprechung dazu sehen. Es werden auch Rechtsprobleme damit verbunden sein und dann wird das irgendwann auch mal ins Examen reinkommen. Und dann ist es natürlich sehr nützlich, wenn Sie wissen, ja, das sind die zwei und drei Schaltstellen in diesem Fall, wo Sie ein bisschen aufpassen müssen, wie Sie da argumentieren können und so weiter. Ich habe es tatsächlich noch nicht in den klassischen Zeitschriften gesehen, aber dieser Beitrag von Hoppen, auch wenn er ganz woanders erschienen ist, erscheint mir gerade deswegen vielleicht sogar besonders lesenswert. Wo ist er erschienen? In Legal Tribune Online, das kennen Sie hoffentlich, lto.de, beziehungsweise hier in der Unterrubrik LTO Karriere, also gerade gemacht für Sie als jüngere Generation. Das ist ein Angebot des Wolters Klüver Verlags, unter einer URL, die ich Ihnen verlinke, frei erreichbar. Und ich möchte den Beitrag einfach mal nutzen, um Ihnen zu sagen, lesen Sie natürlich gerne klassische juristische Fachzeitschriften, aber lesen Sie gerne auch das, was in den modernen Online-Medien da gerade mit spezifischem Blickwinkel für Sie als Studierende verfügbar gemacht wird. Das sind sehr, sehr gute Beiträge, jedenfalls zu einem ganz erheblichen Umfang. Es sind Beiträge, die sich auch häufig überlegen, was müssen Sie wissen, worüber sollten Sie nachdenken, wie kann das Ganze klausurgerecht aufbereitet werden und vor allen Dingen kommen diese Beiträge zu aktuellen Themen schneller als der gemeine juristische Aufsatz, der erstmal ein Jahr lang irgendwo bei einer Autorin liegt, wo sie drüber nachdenkt und dann geht er in die Redaktion und bis er dann irgendwie veröffentlicht ist, sind 2 Jahre vorbei und da ist das Ganze nicht mehr ganz so aktuell. Ich übertreibe jetzt etwas. Also, wenn Sie noch nicht regelmäßig bei LTO.de vorbeischauen und bei ähnlichen verwandten Medien, Sie können sich das auch über LinkedIn oder Twitter irgendwie in Ihren Feed reinholen, dann machen Sie das unbedingt. Das ist so, wie man früher gesagt hat, die Tageszeitung regelmäßig aufschlagen. Sie sollten zu den grundlegenden juristischen Themen vertraut sein. Natürlich, die Fußnote will auch ihren Beitrag dazu leisten, aber die haben Sie ja schon abonniert und ich glaube, LTO kann da doch noch an der einen oder anderen Stelle einen ganz erheblichen Mehrwert bieten. Das bringt mich zu meinem dritten Beitrag, den ich ganz unbescheiden hier reinspiele, den ich vielleicht auch schon früher mal angekündigt habe. Jetzt ist er endlich erschienen, nämlich ein Beitrag aus meiner eigenen Feder, erschienen in der Zeitschrift für das Recht der digitalen Wirtschaft, ZDIW, 2024, auf den Seiten, jetzt müsste ich selbst lügen. Ich muss tatsächlich mal nachschauen, aber das tue ich jetzt gerade live. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo Seiten 3 bis 6. Also ein überschaubarer Beitrag von überschaubarer Länge und tatsächlich auch von mir für Sie geschrieben. Zu welchem Thema? Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr. Sie erinnern sich vielleicht, elektronischer Geschäftsverkehr ist das, was wir in den Paragraphen 312 IJ, ich meine sogar auch K inzwischen im BGB finden. Das ist das, wo eines der zentralen Probleme ist, die Buttonlösung. Also dieser blaue, üblicherweise Button, wo draufstehen muss, zahlungspflichtig bestellen, wenn Sie einen Online-Kauf tätigen in einem Webshop, und wenn Sie diesen Button nicht haben, dann gibt es keine Verpflichtung, beziehungsweise gibt es ein Wahlrecht für Sie, ob Sie an diesem Vertrag festhalten wollen. Ich habe mir jetzt diesen Webshop-Vertrag allerdings mal nicht angeschaut mit Blick auf Paragraphen 312i folgende, sondern habe ich mir angeschaut mit Blick auf ein ganz normales BGB-AT-Problem und habe dort mal was vertreten, was bisher, glaube ich, eher selten so vertreten worden ist, vielleicht sogar gar nicht. Nämlich, Sie alle können das jeden Tag in Ihren online geschlossenen Kaufverträgen nachvollziehen. Da gibt es einige Schritte, die üblicherweise nacheinander stattfinden. Sie schieben Ihre Waren in den Warenkorb rein, dann gehen Sie irgendwann zur virtuellen Kasse, dann drücken Sie auf diesen entsprechend beschrifteten blauen Button, dann bekommen Sie erstmal eine Bestellbestätigung per E-Mail und dann bekommen Sie irgendwann eine Auftragsbestätigung per E-Mail. Und die Frage ist, wann ist eigentlich der Vertrag entstanden? Wann ist der geschlossen worden? Die bisher herrschende Meinung sagt, erst im allerletzten Zeitpunkt, nämlich wenn Sie die Auftragsbestätigung bekommen, nicht schon mit der Bestellbestätigung, sondern die Auftragsbestätigung kann vielleicht sogar 2-3 Tage nach diesem Klick auf den blauen Button sein. Ich meine, das ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist nicht so, dass ich erst mit dem Buttonklick ein Angebot abgebe, sondern wenn ich mit einem Webshop unterwegs bin und dieser Webshop sagt mir vielleicht sogar, ich habe Lagerhaltung und von diesen Büchern, die ich mir da gerade anschaue, sind noch 27 auf Lager. Wenn ich dann das alles mit einem aktuellen Lagerbestand präsentiert bekomme und dann mir der Button freigeschaltet wird, dann meine ich es schon in dieser Präsentation des Buttons ein Angebot des Unternehmers zu sehen. Das gilt erst recht in den Fällen, wo der Unternehmer so eine kleine Uhr laufen hat, wie Sie das inzwischen häufig finden, Artikel noch 10 Minuten für Sie reserviert oder so etwas. Das finde ich ist dann als ein vielleicht kleinlich begrenztes Angebot zu verstehen. Wenn ich dann auf den Button klicke, dann meine ich es in diesem Moment bereits der Vertrag geschlossen und nicht erst später mit der Bestellbestätigung oder dann noch viel später mit der Auftragsbestätigung. Macht natürlich einen Unterschied. Es gibt ja durchaus Unternehmer, die sich dann hinten raus wieder aus dem Vertrag verabschieden wollen. Vielleicht gefällt ihnen der Preis nicht. Vielleicht behaupten sie dann, dass der Lagerbestand da doch nicht so sei, wie digital angezeigt. Das meine ich, muss man anders lösen mit dem Leistungsstörungsrecht. Ich meine, aus den Umständen kann man inzwischen bei einem modernen Webshop entnehmen, dass bereits der Vertrag zustande kommt mit dem Buttonklick. Aber wahrscheinlich bisher noch eine Mindermeinung. Mal sehen, ob sich das mittelfristig ändert. Ich plane irgendwann mal eine Examensklausur dazu zu schreiben. Wer weiß, wann das kommt. Vielleicht tun das andere auch. Vielleicht gibt es auch manche Examensklausurersteller, die Fußnote mithören, ganz still. Wer weiß es, seien Sie darauf vorbereitet und denken Sie vielleicht einfach mal schon ab dem ersten Semester darüber nach, was so Ihre eigene Meinung dazu ist. Sie dürfen die auch hier drunter kommentieren unter dieses Video. Sie dürfen natürlich auch eine andere Auffassung als ich vertreten. Da gibt es sicherlich auch gute Argumente, vielleicht welche, die ich noch nicht gesehen habe. Also lassen Sie uns gerne diese Diskussion, die ich da begonnen habe, auch hier nochmal fortsetzen. Und das führt mich zu meiner dritten Rubrik für diese 77. Fußnote, nämlich die Rechtsprechung. Zunächst eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, noch von kurz vor Weihnachten, 14. Dezember 23, Aktenzeichen C340 aus 21, wo es geht um Schadensersatz, soweit so einfach und vielleicht für Sie ein bisschen entlegener um Datenschutzrecht. Das haben Sie aber vielleicht schon mal gehört. In Artikel 82 DSGVO gibt es die Möglichkeit, Schadensersatz zu verlangen, wenn Ihre personenbezogenen Daten irgendwo rechtswidrig verarbeitet wurden. Und der Fall kam jetzt nicht aus Deutschland, sondern ich meine aus Österreich, Ungarn oder irgendwo in diese Richtung, so habe ich mir das gemerkt. Da ging es um eine tatsächlich Datenschutzverletzung, allerdings keine absichtliche, sondern irgendeine Behörde muss es wohl gewesen sein, die hatte Privatpersonendaten eingesammelt. War nach meiner Erinnerung so etwas Ähnliches wie ein Finanzamt. Und diese Daten, die wurden Opfer eines Cyberangriffs auf diese Behörde und dann waren die Daten mal draußen. Und eine große Frage war, ob jetzt diese Behörde entsprechend ausreichende Maßnahmen zum Schutz gegen einen solchen Cyberangriff vorgenommen hatte, sodass man ihr das vielleicht dann doch nicht würde ankreiden können. Und die andere Frage ist, wie sieht das denn aus? Was muss passieren, damit ich tatsächlich auch einen eigenen Schaden behaupten kann? Da hat der EuGH, der natürlich das letzte Wort hat, zur DSGVO zweierlei interessante Sachen dafür gesagt. Dreierlei genau genommen sogar. Zunächst einmal Einfach nur deswegen, weil es einen unbefugten Datenzugriff von außen gibt, so einen Cyberangriff, heißt das nicht automatisch, dass jemand, der die Daten unter seiner Kontrolle gehabt hat, diese Daten nicht ausreichend geschützt hat. Also es ist theoretisch jedenfalls möglich, dass jemand ein akzeptables Schutzniveau für Daten fährt und trotzdem, es gibt keine totale Sicherheit, kann es sein, dass doch noch jemand eine Hintertür findet und trotz ausreichenden Schutzniveaus doch noch an diese Daten kommt. Aber die Beweislast dafür, das ist der zweite Punkt, den der EuGH gemacht hat, die liegt dann natürlich bei demjenigen, der die Daten unter seiner Kontrolle hat, dem Datenverarbeiter. Der muss dann tatsächlich aber auch nachweisen, dass er ein entsprechendes Schutzniveau gegen Dritte eingehalten hat. Und vielleicht der wichtigste Punkt der EuGH-Entscheidung: Ein Schaden liegt nicht erst dann vor, wenn ich irgendwann ein Minus in meiner Kasse habe als derjenige, auf den sich die Daten beziehen. Das wäre wahrscheinlich auch erst sehr spät und sehr selten der Fall, sondern man kann nach Artikel 82 DSGVO auch immaterielle Schäden geltend machen. Und so ein immaterieller Schaden, das kennen Sie aus dem deutschen Recht eher als Schmerzensgeld, den kann es tatsächlich auch dann geben, wenn ich einfach nur in Sorge bin oder irgendwie erschreckt bin und ein bisschen Angst habe, weil da meine Daten draußen in der Welt sind. Der EuGH hat das jetzt in diesem Fall nicht konkret durchentschieden. Er hat nur gesagt, es ist tatsächlich denkbar, dass allein die Sorge davor, was mit meinen Daten jetzt angestellt werden kann, dass allein das schon einen immateriellen Schaden darstellt. Im konkreten Fall befürchtete die Klägerin jetzt mit Blick auf diese Daten erpresst, angegriffen oder entführt zu werden. Das ist jetzt leider da im Fall nicht mehr genau berichtet. Mir ist gar nicht so ganz klar, wie man meine Finanzdaten nutzen könnte, um mich zu erpressen, anzugreifen oder zu entführen, außer ich wäre jetzt irgendwie ein Supermillionär, ja, der dann irgendwie auch die finanzielle Kapazität hätte, irgendein riesen Lösegeld zu zahlen. Okay, dann wäre das denkbar. Weiß man jetzt nicht über diese Hauptperson im konkreten Fall, ob das dann in diesem konkreten Fall dann auch tatsächlich zu einem Schadensersatz führt, steht auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich erstmal vielleicht auch zu erwarten, der EuGH ist bei diesem Artikel 82 DSGVO sehr großzügig. Schadensersatz ist sehr weit zu verstehen. Auch immaterieller Schaden, auch die bloße Angst kann tatsächlich einen auszugleichenden Schaden darstellen. Die zweite Entscheidung, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist die erste, die ich in den Titel zu dieser Fußnote aufgenommen habe. Irgendwie fällt es mir in letzter Zeit einfacher, so Keywords aus der Rechtsprechung in den Titel aufzunehmen, als das, was die Aufsätze mir liefern. Vielleicht kommt das irgendwann auch nochmal anders. Der Gatte im Keller. Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 28. März 2024, Aktenzeichen 1 UF 160 aus 23, Volltext wie immer in den Shownotes verlinkt. Worum ging es? Sie wissen ja vielleicht, dass Familienrecht etwas ist, was Sie nicht in extenso können müssen, aber die ein oder anderen Grundlagen sollten Ihnen bekannt sein. Und dazu gehört sicherlich auch die Frage, nicht nur, wie gehe ich in eine Ehe rein, sondern wie komme ich aus der Ehe auch wieder heraus. 1564 folgende BGB. Die Scheidung als jedenfalls die Hauptmöglichkeit, aus der Ehe wieder herauszukommen, neben Tod und Aufhebung der Ehe. Und wenn Sie geschieden werden wollen, dann ist das so, dass Sie dazu eine gewisse Zeit lang getrennt leben müssen. 1567 definiert diesen Begriff des Getrenntlebens. Man kann nicht einfach mit dem anderen noch Tisch und Bett teilen und sich trotzdem von ihm scheiden lassen, sondern die Ehe soll zerrüttet sein als Voraussetzung dafür, dass sie geschieden wird. Und Zerrüttung manifestiert sich eben daran, dass man Tisch und Bett nicht mehr teilt, dass man voneinander getrennt lebt. Nun sagt das Gesetz schon selbst, 1567.1.2, man kann tatsächlich in bestimmten Verhältnissen auch innerhalb einer Wohnung getrennt leben. Es ist nicht immer jedem möglich, sofort in eine andere Wohnung zu ziehen. Und dieses Getrenntleben braucht es dann aber auch nicht nur irgendwie für 3 Tage, sondern im Regelfall mindestens 1 Jahr. Und es kann tatsächlich auch mal Fälle geben, wo dieses Getrenntleben 3 Jahre andauern muss, bevor die Ehe geschieden werden kann. Und regelmäßig kommt es dann aber darauf an, wann dieses, wie man sagt, Trennungsjahr begonnen hat. Und im konkreten Fall war es nun so, dass ein Ehepaar zusammen gelebt hatte und irgendwann ging es dann nicht mehr und dann ist der Ehegatte in den Keller gezogen, deswegen habe ich das in den Titel dieser Fußnote so reingeschrieben. Man hat aber noch unter einem Dach gelebt und es gab noch kleine Handreichungen, man hat kleine Erledigungen in der Stadt hat man noch füreinander erledigt. Tatsächlich ist der nun im Keller befindliche Gatte auch noch ab und an hochgekommen, um mit der Familie das Essen einzunehmen. Es waren immerhin 3 Kinder da und jetzt war trotzdem die Frage, reicht das schon als Trennung, wenn ich dann im Keller wohne, wenn ich doch immer mal wieder Berührungspunkte mit der Restfamilie habe? Das OLG Frankfurt sagt, wie ich finde, überzeugend, ja, das ist möglich. Zum einen schon wegen des Wortlauts des 15.67.1.2. Wenn man innerhalb einer Wohnung getrennt leben kann, dann doch erst recht, wenn ich herunter in den Keller ziehe, wenn denn ein ganzes Haus insgesamt zur Verfügung steht. Zum anderen, es steht auch im Gesetz und ist anerkannt, dass kleinere Versöhnungsversuche zwischen den Ehegatten, wenn sie es vielleicht doch nochmal während des Trennungsjahres miteinander probieren, dass das nicht dazu führt, dass das Trennungsjahr abgebrochen wird. Sonst gäbe es keine Versöhnungsversuche. So denkt sich das Gesetz. Wenn aber Versöhnungsversuche erlaubt sind, dann muss erst recht, sagt das Oberlandesgericht Frankfurt, es möglich sein, dass man so bestimmte Höflichkeiten sich dann doch noch erlaubt, dass man also einen normalen Umgang miteinander pflegt, selbst wenn man Tisch und Bett nicht mehr regelmäßig miteinander teilt. Und gerade dieses Erscheinen des im Keller nun wohnenden Mannes zu den Mahlzeiten, das ist natürlich etwas, was dann wieder keine echte Trennung des Tisches voneinander ist. Aber, sagt das OLG, wie ich finde, überzeugend, naja, überlegt euch doch mal, wenn da drei kleine Kinder sind, die freuen doch auch, wenn sie den Papa, sich doch auch, wenn sie den Papa zumindest ab und an mal sehen. Also das ist etwas, was möglich sein muss, schon im Interesse der Kinder. Und dann kann das nicht dazu führen, dass das Trennungsjahr mit jeder Mahlzeit, die sie zusammen einnehmen, abgebrochen wird. Es gibt nicht viele Themen im Familienrecht, die Ihnen auch im Examen unterkommen können. Die grundsätzliche Entscheidungsvoraussetzung ist aber eines dieser Themen. Und wenn es da so eine frische Entscheidung gibt, dann dachte ich, sollen Sie davon wissen. Bleibt noch die dritte Entscheidung, über die ich Ihnen berichten möchte. Diese dritte Entscheidung geht jetzt ein auf die zweite Hälfte meines Fußnotentitels für diesen Monat, nämlich nicht der Gatte im Keller, sondern der Gastwirt im Himmel. Ein Gastwirt war gestorben, deswegen ist er im Himmel und führte zu einer denkwürdigen Entscheidung, die auch in den sozialen Medien viel zitiert wurde. OLG Oldenburg vom 20. Dezember 23, Aktenzeichen 3W 96 aus 23. Worum ging's? Unser Gastwirt hatte, bevor er das Irdische verließ, ein womögliches Testament verfasst. Allerdings, weil er Gastwirt war, hat er das, was heißt, weil er Gastwirt war, oder er war eben Gastwirt, hat er eine Gastwirtschaft gehabt und da war er regelmäßig anzutreffen und dann hatte er wohl das auch in diesen seinen beruflichen Räumlichkeiten erledigt, das Testament zu schreiben und er hat dann nicht irgendwie ein feines Büttenpapier hergenommen, sondern er hat halt das Papier hergenommen, was da in dem Gastraum so ist und das war ein Brauereiblock. Also das wird sogar in gewisser bildreicher Presse nochmal in einem Foto, kann man das nachlesen, ist also ein kleiner Papierblock gewesen, da stand also links am Rand der Name der Brauerei Köstritzer, die Sie vielleicht kennen, kommt, wenn ich nicht irre, irgendwo aus dem Thüringischen oder Sächsischen, sogar noch drauf. Und er hat einfach so einen Block genommen und hat da was draufgeschrieben. Etwas, wo man dann darüber gestritten hat, ob das tatsächlich eine testamentarische Verfügung war. Es war relativ einfach. Es wurde in LTO berichtet, da hat man eine freie Überschrift gewählt und hat gesagt, Schnucki bekommt alles. Es ging tatsächlich nicht um Schnucki, das stand da so auch nicht drauf, war der Spitzname der begünstigten Person, sondern Gabi kriegt alles, stand auf diesem kleinen Brauereizettel drauf. Dann hat der Betroffene noch seinen Namen drunter gesetzt, hat noch ein Datum dazu gesetzt und das war's. Reicht das schon aus für ein Testament, hat sich das OLG Oldenburg gefragt. So ein Spitzname, nicht Schnucki, aber Gabi ist vielleicht sogar auch eher nur ein Kurzname. Und dann die simplen Worte, kriegt alles und dann noch Name und Datum dazu. Soll das reichen für ein Testament? Oder kann man einfach aus der Art und Weise, wie es runtergeschrieben ist, schon folgern, dass da kein echter Testierwille dahinter steht? Das Amtsgericht hat sich tatsächlich so entschieden, hat gesagt, nee, das ist irgendwie zu wenig. Das Oberlandesgericht hat das umgekehrt, wie ich finde, richtig und gesagt, im Grunde genommen ist es ja sogar mehr als das, was das Gesetz verlangt für ein Testament. Es ist mal sowieso handschriftlich. Man könnte solche Testamente, das hatten wir, glaube ich, auch mal in der Fußnote sogar, müsste es nicht auf Papier malen. Irgendwo muss es halt nur draufstehen. Es könnte sogar ein Tisch sein. Das war ein Fall, den ich, glaube ich, Ihnen vor 2 Jahren mal berichtet hatte, dass jemand sein Testament in einen Tisch reingeritzt hatte. Und dann geht doch der Brauereiblock erst recht. Vor allen Dingen, wenn wir da im 2247 Absatz 2 und 3 bestimmte Sollangaben lesen, insbesondere das Datum und die Unterschrift, die gar nicht notwendig wären, die aber hier sogar eingehalten sind. Also daran insgesamt sagt das OLG Oldenburg dann kein Zweifel, dass das ein Testament sein kann. Und das führt in diesem konkreten Fall dazu, dass die anderen Angehörigen leer ausgehen, weil eben diese Gabi auf die, ich glaube, 300.000 Euro, die es zu erben gab, eingesetzt war. Auch hier gilt im Erbrecht, Sie müssen nicht wer weiß wie viel wissen, aber die Frage, wie man jemanden Privatautonom, möchte ich fast schon sagen, eigenhändig als Erben einsetzen kann, 2247, das sollten Sie grundsätzlich wissen. Und auch da kommen immer mal wieder mehr oder minder bizarre Entscheidungen, die man sehr gut in Klausuren einbauen kann. Deswegen machen Sie sich klar. Im Grunde genommen sogar ein relativ eindeutiger Fall, würde ich sagen. Andere Auffassung, jetzt gerade nach der Oldenburger Entscheidung, nur mit Mühe vertretbar. Das war es auch schon wieder. Sie haben ja noch viel anderes zu tun im Sommersemester. Danke, dass Sie sich diese gute halbe Stunde Zeit genommen haben, um mir durchs Zivil- und Zivilprozessrecht zu gehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen weiteren Frühling. Ich hoffe, dass Sie sich die nächste Fußnote auch wieder reinziehen. Die 78. kommt Anfang Juni. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.